Grandios wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Genießen Sie Ihren Podcast mit Tiefgang.
3, 2, 1.
Liebe Grandios-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grandios. Diesmal geht es um einen speziellen Aspekt des facettenreichen Themas Frieden. Mein Name ist Stefan Reeder und ich bin heute zu Gast bei dem Philosophen, Unternehmer und Kunstsammler Professor Dr. Dr. Thomas Rusche. Mit ihm wollen wir die Frage ventilieren, was es eigentlich heißt, mit etwas Frieden zu machen. Wie das geht und warum das oft gar nicht so leicht ist. Lieber Herr Professor Rusche, danke, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen und Sie sich Zeit für Grandios nehmen.
Herzlich willkommen.
Sie wurden 1962 in Münster geboren. Ihr Vater war Textilunternehmer. Nach dem Abitur am Mauritius-Gymnasium des Jesuitenkollegs in Büren haben Sie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Philosophie und Theologie an der Universität Fribourg in der Schweiz sowie an der Freien Universität Berlin studiert. Parallel dazu haben Sie im elterlichen Unternehmen mitgearbeitet. Klingt nach einem ziemlichen Spagat. War es das?
Gut, wenn man BWL studiert und das war ein Fokus von mir, dann macht es richtig Spaß, wenn man in der Praxis auch das anwenden kann, was man an der Uni so mitbekommt. Insofern ein Spagat vielleicht räumlich. Oelde und Fribourg liegen ja 1000 Kilometer auseinander. Aber es hat mir ganz viel gegeben und die Praxis der Unternehmensführung aus einer theoretischen BWL-Perspektive zu betrachten und im Umkehrschluss die Theorieentwicklung aus der Praxiserfahrung zu speisen, das hat mich eigentlich immer angetrieben.
Sie haben später den elterlichen Betrieb weitergeführt und ausgebaut. Erzählen Sie doch mal etwas über Ihren Betrieb.
Gut, es war wirklich ein Familienunternehmen, wo es vom Frühstückstisch bis zum Abendessen neben den anderen großen Themen, Sie sprachen ja gerade vom Jesuitenkolleg, da war ich nicht umsonst, denn mein Vater hatte den zweiten blauen Brief entdeckt, den ersten hatte meine Mutter noch versteckt. Ich war zunächst in Oelde auf dem Gymnasium, um dann zu sagen, der Junge muss auf ein Kolleg. Das heißt, der liebe Gott hat immer eine Rolle gespielt beim Frühstück. Die Kunst, das war ja eben auch schon kurz angeklungen, war bei uns zu Hause und eben die Kleidung. Die Kleidung in einer internationalen, üblichen Weise, wie sie durch die Engländer geprägt wurde, die ja mit ihrer Weltherrschaft den Cutaway bis nach Asien und nach Amerika getragen haben. Diese klassische Kleidungskultur, der haben wir uns verpflichtet gefühlt. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, das auch inhaltlich durchzudeklinieren. Wie zieht sich der Mann wann an? Anlassgerechte Kleidung, die der Persönlichkeit entspricht und mit den Erwartungen der Menschen, die man dann trifft, mal mehr und mal weniger konform geht.
Und wie alt waren Sie, als Sie in die Geschäftsführung der Firma eingetreten sind?
Das habe ich gar nicht mehr so genau in Erinnerung, aber es war in den 20ern, denn in einem Familienunternehmen ist sowas fließend und gleitend. Mein Vater hat irgendwann erkannt, dass ihm die Kraft fehlte, ist auch sehr früh verstorben. Und ich war dann Gott sei Dank schon lange genug in der Firma, um weiterzumachen.
Die Textilbranche, korrigieren Sie mich, gilt aber, meine ich zumindest, als eine der am härtesten umkämpften Branchen. Und Sie sind für Ihre unternehmerischen Erfolge, Tätigkeiten mehrfach ausgezeichnet worden. Von der Financial Times als Wissensmanager des Jahres, für Ihre Verdienste um Theorie und Praxis der christlichen Gesellschaftslehre respektive Sozialethik wurden Sie mit dem Wilhelm Weber und dem Arnold-Janssen-Preis bedacht. Der Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung verlieh verlieh Ihnen den Preis des ehrbaren Kaufmanns. Auf welche unternehmerische Leistung sind Sie selbst am meisten stolz?
Es gibt nichts, auch gerade angesichts der Folgegeschichte, die Sie noch nicht erwähnt haben, es gibt nichts, wo ich wirklich drauf stolz bin. Aber mich hat gefreut, mit diesem anspruchsvollen Thema Kleidungskultur die Menschen in Deutschland besser anzuziehen. Das hat man uns immer wieder zugerufen, wenn ein Sir-Geschäft, so heißt die Firma, wenn ein Sir-Geschäft in einer Stadt ist, dann sieht man das am Straßenbild. Und nicht wenige Menschen rufen mir zu, dass sie mein Sir-Brevier der Kleidungskultur, das einzige Buch, was ich geschrieben habe, das zu einem Bestseller wurde und über 100.000 Mal in mehreren Sprachen erschienen ist, dass das auf dem Nachttischchen lag, um sich morgens zu fragen, was ziehe ich jetzt an? Selbst Christiane Herzog hat es ihrem Mann überreicht, als er Bundespräsident wurde. Und Joschka Fischer schrieb mir, dass ein Grünen-Wähler aus Bayern ihm das Sir-Brevier damals zur Wahl geschenkt habe, als er auf einmal in öffentliche Ämter gewählt wurde. Also diesen Beitrag zur Kleidungskultur, das hat mir ganz viel Freude gemacht. Den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes wirklich präsent zu zeigen in den Städten. Und dieses Wachstum, diese Dynamik, das mit Menschen gemeinsam zu machen, die Überzeugungstäter waren. Also Sir war für viele Menschen kundenseits und auch seitens der Mitarbeiter eine wirkliche Heimat, ein Auftrag, eine Aufgabe, ein Beruf, der für manche zur Berufung geworden ist. Denn Mode hat große verführerische Potenziale, denen man erliegen kann. Das Stichwort Fashion Victim weist darauf hin.
Wenn Sie sagen, zur Berufung geworden für viele Mitarbeiter, für den Chef war es auch eine Berufung?
Also mich hat es über Jahrzehnte Tag für Tag angetrieben. Und dieses innerliche morgens aufwachen und schauen, wie sind die Umsätze, dieses Angespanntsein, wie wird das Wetter heute und falsches Wetter zur falschen Zeit führt gleich zu zweistelligen Umsatzverlusten, andersrum zu Zuwächsen, dieses auch tagtäglich sich zu fragen, wie läuft das gut und wo ist eine Unwucht? Bei über 60 Niederlassungen gibt es immer Dinge, die nicht so laufen. Wann fährt man selber hin? Wann überlässt man es den Menschen vor Ort? Wie kann man ins Rad greifen, ohne die Kreise der anderen Verantwortungsträger zu stören? Das tagtäglich zu tun, das hat mir über Jahrzehnte ganz viel gegeben.
Und wir hatten das Stichwort Kunst schon. Wie sind Sie dazu gekommen, Kunst zu sammeln?
Die Kunst war eben bei uns zu Hause, so selbstverständlich wie der liebe Gott und wie die Mode. Die Bilder hingen an der Wand. Mein Vater hatte schnell, als er nach dem Kriege die ersten Sir-Läden einrichtete und viel Geld für handwerklich gut gefertigte neue Vitrinenmöbel ausgab, erkannt, wenn ich die aus dem Laden raustrage, dann sind sie nichts mehr wert. Die haben mich zwar 3.000-4.000 D-Mark gekostet, was in den 50er Jahren viel Geld war, und erkannt, ich investiere lieber in originale Antiquitäten des 17., 18. Jahrhunderts. Das hat mich bewegt. Und das ist die Atmosphäre, die Sie auch hier jetzt finden, in der ich groß geworden bin. Das heißt Kunst und Möbel und Design, das war schon von Kindesbeinen an ein ganz selbstverständliches Thema.
Gibt es ja mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine ist, dass man die Kunst als Wertanlage in den Vordergrund stellt. Die andere ist, dass man eher so als Kunstliebhaber unterwegs ist. Wo würden Sie sich da einsortieren?
Gut, ich glaube, dass der Aspekt der Liebe zur Kunst die eigentliche Motivation bei mir ist. Aber dass man sich natürlich dann auch immer wieder gefragt hat, und mein Vater hat das sehr ernsthaft erwogen, wofür gebe ich denn die eine D-Mark aus, die ich dann auch anlegen möchte, und da gibt es ja unterschiedlichste Varianten. Denken Sie an Aktien, an Anleihen, an Immobilien, die ja heute ganz weit oben stehen, und dann sehr bewusst gesagt hat, ich bin bereit, auch auf die Dividenden finanzieller Art zu verzichten. Aber das gibt mir so viel Freude, Das macht mit mir so viel, dass ein gutes Bild an der Wand hängt. Und das ist etwas, was ich bis heute für mich erlebe. Ich glaube, so ähnlich wie die zweite Haut der Kleidung zu mir spricht und zu allen anderen, noch bevor ich den Mund aufmache, hat auch die dritte Haut der Umgebung, in der ich lebe, eine große Wechselwirkung. Die macht was mit mir, emotional und auch intellektuell. Und das treibt mich um und an. Das treibt mich auch an, anderen Menschen zur Seite zu stehen, die sich fragen, ja, was soll ich mit Kunst machen? Denn viele stehen da mit einem Interesse vor den Galerien dieser Welt, aber fühlen sich doch überfordert, wenn sie reingehen, um sich dann zu fragen, was denn nun?
Da kommen wir später noch mal drauf. Vor einiger Zeit geriet Ihr lange erfolgreich geführtes Unternehmen in Schieflage. Was war der Grund oder gab es da gleich mehrere?
Also im Zweifelsfalle stinkt der Kopf immer von oben. Das heißt, natürlich liegt es an mir, wenn ich als Chef nicht die richtigen Maßnahmen ergreife, um ein Schiff, das sich in die falsche Richtung entwickelt, um ein Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Und wenn ich mich frage, was habe ich falsch gemacht, dann zum einen die Digitalisierung in ihrer tiefgreifenden Veränderungsform nicht richtig einzuschätzen. Ich habe zu lange in stationäre Läden investiert, als schon erkennbar war, dass die Frequenz in den Innenstadtlagen abnehmen würde. Ich hatte die Hoffnung, dann der Gewinner unter den Einäugigen zu sein, die dann überleben. Und zum anderen, wir haben über den digitalen Online-Shop Millionen Umsatz gemacht. Keine Antwort zu finden auf das große Problem in der Textilbranche, dass die männlichen Käufer 30%, die Damen 50% ihrer bestellten Ware zurückschicken. Man hat dann eben schnell das Kleid in Größe 36 und 38 angekreuzt und schickt im Zweifelsfalle beide zurück und behält im besten Fall nur eins davon. Und diese Kosten trägt der Händler eben ganz und gar. Das heißt, weniger Umsatz in den einstmals rentablen Läden und steigende Umsätze im digitalen Shop, die aber ohne Erträge waren. Diesen Trend, den habe ich in seiner Heftigkeit nicht richtig eingeschätzt, habe nicht die richtigen durchgreifenden Mittel gefunden und war vielleicht auch aus dem Tagesgeschäft dann in den letzten Jahren so weit entfernt, dass mir der Mut und die Zugrifffähigkeit fehlte, dass ich zu sehr den Strukturen und den Menschen, die immer schon in der guten alten Art lange Zeit erfolgreich gewirtschaftet hatten, vertraut habe. Das heißt, der notwendige Schnitt, der kam dann zu spät. Das musste ich erleben, als dann professionelle Sanierer in die Unternehmung kamen, die ohne den ganzen Ballast des Vergangenen einfach nur durchgreifen und harte Kante zeigen.
Um Ihr Unternehmen zu sanieren, haben Sie sich entschieden, Ihre, kann man glaube ich so sagen, international hochgerühmte Kunstsammlung niederländischer Meister und zeitgenössischer Kunst mit mehr als 3000 Werken zu veräußern. Wie schwer fiel das oder lässt sich der Verlust solcher Schätze gar nicht in Worte fassen?
Gut, zunächst einmal der Hintergrund. Zu Hause immer alte Meister. Und dann habe ich irgendwann begonnen, mit der zeitgenössischen Kunst das im Dialog zu zeigen, auch mir selber, aber auch in zahlreichen musealen Ausstellungen. Dann zum Zweiten, warum musste ich das tun? Weil ich eben immer das Geld in die Kunst gesteckt habe. Der andere Unternehmer hat prall gefüllte Bankkonten und wenn der vom einen Konto auf das andere überweist, weil seine Firma Geld benötigt, dann kriegt das keiner mit. hier war eben die Notwendigkeit zu verkaufen und angesichts dieser Fülle, die Sie ansprachen, über 3000 Werke, hatte ich nur einen Weg, nämlich über eine große Auktion gemeinsam mit dem Auktionshaus Van Hamm, das damals in der Lage war, denn ich hatte unmittelbaren Liquiditätsdruck, der im Gegensatz zu Aktien und Anleihen nicht mal ebenso per Knopfdruck zu realisieren ist bei Kunstwerken. Ich hatte großen Liquiditätsdruck und das Kunstauktionshaus Van Hamm war liquide genug in Köln, organisatorisch so aufgestellt, innerhalb weniger Tage einen siebenstelligen Vorschuss auszureichen, auszuzahlen, der mir geholfen hat, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber dann hatten wir 1-2 Jahre Zeit, in Ruhe, in erstklassig aufbereiteten Auktionen, was die kunsthistorische Bearbeitung der Werke angeht, was das Marketing angeht, was hervorragende Kataloge, die Van Hamm gestaltet hat, angeht. Es war ein sehr professionelles Herangehen und für mich eine jahrelange Möglichkeit der Verabschiedung von den Bildern. Und die habe ich sehr ernst genommen, nicht nur, weil es mir auch um einen guten Erlös ging, sondern weil ich alle Bilder nochmal wiedersehen wollte. Ich bin regelmäßig zu Van Hamm gefahren, habe bei den Vorbesichtigungen durchgeführt, habe mich vor die Kamera gestellt und die Bilder beworben, die mir besonders ans Herz gewachsen waren. Man könnte sagen, ich bin in den Schmerz reingegangen und habe mir gesagt, komm, das ist jetzt die Aufgabe, die du hast. Zieh dich nicht zurück, sei nicht todtraurig und schmolle in der Ecke, dass du deine Kunst verlierst. Bilder haben Beine und rennen dahin, wo sie geliebt werden. Und das habe ich dann auch erfahren. Viele, viele Bilder sind in sehr guten Sammlungen untergebracht. Teilweise befreundete Sammler. Zwei haben mir sogar gesagt, Thomas, wenn du wieder zu Geld kommst, dann kannst du ja die Bilder von uns zurückkaufen. Bei Instagram Bilderwände von Sammlern mit meinen Kunstwerken, also auch viele schöne Erlebnisse. Vielleicht ist das so ein bisschen wie mit den Kindern, die ja auch Beine haben und dann irgendwann selbstständig werden. Und den Bildern ist es relativ egal, ob sie bei mir an der Wand hängen oder irgendwo anders.
Damals haben nahezu alle großen Zeitungen über die Auf- oder Veräußerung ihrer Sammlung berichtet. Und die Erlöse haben tatsächlich zur Rettung ihres Unternehmens beigetragen. Die Marke Sir gibt es weiterhin, aber das Unternehmen gehört nicht mehr Ihnen. Wie kam es dazu?
Es war dann in der Tat so, dass wir ohne diesen Kunstverkauf sehr schnell ohne die notwendigen Mittel am Ende gewesen wären. Und ich erinnere mich, als ich an einem Morgen sagte, komm, den Schritt musst du jetzt tun. Du kannst nicht auf der Kunst sitzen bleiben. Damals hatten wir 300 Mitarbeiter. Du kannst nicht auf der Kunst sitzen bleiben. Du musst, Sir, eine Zukunft geben. Und ich habe damals daran geglaubt, dass uns das gelingt, auch unter meiner Führung. Wir sind dann in Corona reingesegelt und dann war auf einmal alles anders. Zahlreiche Bewerber, die Finanzspritzen in das Unternehmen geben wollten, die sich beteiligen wollten, waren von heute auf morgen selber so arg getroffen, dass diese Möglichkeit nicht mehr bestand. Und schließlich war es dann unser größter Lieferant, Van Laak, eine Hemdenmanufaktur aus Mönchengladbach, wir ein großer Kunde, die sagten, komm, wir haben eine Perspektive. Sie waren Corona-Gewinner, Van Laak hat ganz schnell von Hemden auf Masken umgestellt. Sie waren Corona-Gewinner, hatten den entsprechenden finanziellen Cashflow. Und das war für mich eine schöne Perspektive, einen Lieferanten, der unser Produkt, unser Sortiment seit Jahren mit seinen Kollektionen auch bereichert hatte, der unser Metier kennt, einen Lieferanten zu finden, eine Unternehmerpersönlichkeit wie Christian von Daniels, um es dann weiterzuführen. Und das war eine ähnliche Zäsur wie bei dem Verkauf der Kunst. Ich erinnere mich, als die erste Corona-Welle abgeebbt war und manche davon sprachen, jetzt wird wieder alles gut. Wir wollten eigentlich gemeinsam das stemmen. Meine Frau, die beim Gesundheitsamt leitend tätig war, sagte, nee, das ist so schnell nicht vorbei. Da wirst du dich auf ganz harte Jahre, und so kam es dann ja auch, einstellen müssen. Und da wir in diesen Tagen jeden Tag sechsstellig Cashflow verbrannt haben in der Firma, weil die Läden einfach zu waren, es kam zu keinem Umsatz und da konnte auch digital nicht ausgeglichen werden und wenn nur zu den Kostenstrukturen, die ich eben nannte, habe ich mir dann von meinem Sohn, der war 2 Jahre in der Firma, nachdem er vorher bei McKinsey Sanierung gelernt hatte und harte Entscheidungen kennengelernt hatte, Papa, lass das. Wir ziehen uns ganz zurück. Und da ich ohnehin in einem Alter war, wo mir klar gewesen ist, es liegt an den Kindern, in die Zukunft zu führen, habe ich das verstanden.
Also ich fasse noch mal zusammen. Unternehmen weg, Kunstsammlung weg. Sie sagen, Sie haben es verstanden, aber haben Sie Ihren Frieden damit gemacht? Würden Sie so weit gehen?
Gut, das ist ein großes Wort, aber es ist interessant, dass wir hier in diesen Sesseln sitzen. Ich bin ein sehr dialogischer Mensch und habe nicht nur in der Familie, sondern auch im Freundeskreis manche, mit denen ich mich sehr intensiv austausche, darunter ein Forum. Wir sind 8 Freunde und treffen uns seit 20 Jahren 3-mal im Jahr, um in moderierter Art und Weise sehr offen über unser Leben zu sprechen. Und das hatten wir hier in diesem Kreis. Und da kamen wir genau auf diese Frage zu sprechen. Thomas, wie kannst du da deinen Frieden finden? Denn das ist doch eine unglaubliche Herausforderung, so 2 natürlich miteinander verbundene Schicksalsschläge hintereinander zu erleben. Aber ich habe es zum einen mit dem Kopf verarbeitet und verstanden, dass die Kunst verkauft werden musste, um der Firma eine Zukunft zu ermöglichen. Und zum anderen, dass die Firma in andere Hände gehen musste, damit sie eine Zukunft hat. Und das ist zumindest ein erster Schritt, wenn man etwas mit dem Verstand verstehen kann. Und das habe ich Gott sei Dank nicht mit mir alleine ausmachen müssen. Gott sei Dank hatte ich in der Familie und im Freundeskreis Menschen, mit denen ich mich sehr wohlwollend, verständnisvoll und kompetent austauschen konnte. Und diese Dialogbereitschaft, die scheint mir ein erster Schritt auf dem Weg zum Frieden zu sein. Und ich erlebe hier und da in meinem Umfeld, dass wenn Menschen in schwierige Situationen geraten, dass sie sich zurückziehen, dass sie nicht drüber reden, dass sie sich nicht austauschen, dass sie das mit sich selber ausmachen wollen. Und ich denke, das ist ein Weg in den Unfrieden. Es muss raus, es muss ausgesprochen werden. Und wenn man es dann ausspricht, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Und wenn man es dann ausspricht, dann kommen vielleicht in dem Geben und Nehmen von Aspekten, von Argumenten im Gespräch, kommen dann Ideen auf, die weiterhelfen. Das, was mich da trifft, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wenn ich früher mit meiner Mutter solche Gespräche führte, dann sagte sie mir immer, Thomas, wer weiß, wofür es gut ist. Ich erinnere mich noch, als ich dann, ich war immer ein Muttersöhnchen, Einzelkind, vielleicht war das auch der Grund, warum mein Papa sich gesagt hat, der muss jetzt mal raus hier aus dem Haus. Als dann die Würfel gefallen waren und wir hatten noch so einen richtigen Münsterländer Patriarchenhaushalt, wenn mein Vater entschied, das Kind kommt aufs Internat, dann war das klar und gesetzt. Meine Mutter sagte, wer weiß, wofür es gut ist. Und ich habe den 7 Jahren Jesuiten viel zu verdanken. Nicht zuletzt habe ich meine Frau über ihren Bruder, der dort eine Zeit lang aus Mailand kommt, war, kennengelernt. Man weiß nie, wofür es gut ist. Annehmen, aussprechen, einatmen, ausatmen und sich einlassen auf die guten Gedanken der anderen Menschen, mit denen man im Leben unterwegs ist. Das setzt natürlich voraus, dass man mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs ist. Und mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs zu sein, setzt wiederum voraus, dass ich aus mir herausgehe, dass ich bereit bin, zu teilen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, miteinander Gedanken zu teilen. Und die Gedanken, die ich teile, die reflektieren natürlich auch meine Gefühle. Und ich glaube, das fällt vielen von uns schwer. Auf meine Gefühle zu reflektieren, die dann zu artikulieren und im Gespräch mit dem anderen, mit dem ich gemeinsam unterwegs bin, zu erwägen, ja, was heißt das jetzt für unser Miteinander?
Würden Sie sagen, anderen auch die eigenen Wunden zu zeigen, ermöglicht einem selbst mit etwas Frieden zu machen?
Ich denke, dass ich bereit sein muss, die eigenen Wunden, die eigenen Schwächen, die eigenen Fehler einzugestehen, zu sehen, mich auch darauf hinweisen zu lassen und diese Schönwettermentalität, die ja in der Gesellschaft, gerade in der heutigen digital geprägten Instagram-Welt, wo jeder das schönste Essen, den schönsten Urlaub, den schönsten Partner, das coolste Auto zeigen will, in dieser instagrammablen Scheinwelt des Perfekten, mir selber und den anderen deutlich zu machen, mein Leben ist imperfekt. Ich habe Fehler und Macken. Ich glaube, damit beginnt es. Auch für Ihre Frage Frieden schließen. Denn viele leben in Unfrieden, weil sie an ihren instagrammablen Erwartungshaltungen des Allzeitperfekten scheitern. Weil sie hinter Idealen herrennen, die ihnen andere vorgeben. Der schnellste Weg ins Unglück ist, wenn ich mich immer mit anderen vergleiche, die im Zweifelsfalle ein digital gefaktes Profil zu einem niemals erreichbaren Idealbild werden lassen. Und da verzweifeln heute viele. Ich glaube, das ist der schnellste Weg, gerade im Digitalzeitalter zum Unglück, dass viele diesem permanenten sich vergleichen mit den Schönsten und Besten, dass sie dem nicht standhalten. Und ich darf ja gar keine Macken mehr haben. Das beginnt ja morgen schon beim Spiegel. Die Kosmetikumsätze steigen ja nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer seit Jahren an. Und wenn ich mich dann vergleiche, dann denke ich eben nicht an fotogeshoppte Bilder der anderen, sondern ich frage mich, warum denn nicht ich auch so schön, so reich, so erfolgreich? Das ist der Weg ins Unglück, das ist der Weg in die Unzufriedenheit, die ja zunehmend grassiert.
Kommen wir nochmal zu Ihnen. Sie sind der Kunst glücklicherweise erhalten geblieben. Sie beraten heute Sammler beim Aufbau und der Erweiterung ihrer eigenen Sammlung. Wenn ich die Idee hätte oder den Wunsch, eine solche Sammlung zu beginnen, dann käme ich zu Ihnen und dann passiert was?
Gut, Sie kommen herzlich gerne hier nach Berlin, in die Schlüterstraße, in einer Gegend neben dem Kudamm voller Galerien. Und dann können wir uns auf diesem Sofa darüber unterhalten, was Sie denn nun wirklich, wirklich wollen. Suchen Sie das gute Kunstwerk für die Wand? Suchen Sie das Investment? Was wollen Sie? Und dann können wir gemeinsam in die Galerien gehen und schauen. Wir können uns hier die Bilder, Sie sitzen vor einem Gemälde von Markus Lüppert, wir können uns hier die Gemälde anschauen, um auch schon einmal zu verstehen, worauf sie wie resonieren, welche Bilder was in ihnen auslösen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, ich komme zu Ihnen. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte, nicht zuletzt auch aufgrund der zahlreichen Sörhäuser, über 100 Objekte eingerichtet und nicht wenigen Menschen gefunden. Da habe ich keine Scheu vor. Nicht wenigen Menschen geholfen, auch das verpönte Sofa-Bild zu finden. Das Bild, das übers Sofa passt. Denn das ist oftmals der Einstieg, dass man für sich zu Hause an einer zentralen Stelle ein gutes Kunstwerk sucht und dann im täglichen Erleben erfährt, was das mit einem macht. Und dann gibt es eben viele praktische Schritte. Wie finde ich denn diese Kunstwerke? Bei den Künstlern direkt in Galerien, auf Auktionen, auf Kunstmessen, wo sie vor einer überbordenden Fülle von Einzelobjekten von 1000 bis 100 Millionen Euro stehen und da den Interessierten zu begleiten, dass er vor lauter Bäumen den Wald doch noch sieht und seinen Weg dadurch findet. Und dann Perle für Perle, Kunstwerk für Kunstwerk identifizieren, wo es ist dann oftmals auch ein Paar oder eine ganze Familie, wo sie dann Ja zu sagen. Damit wollen wir leben. Das sind für mich die schönsten Erlebnisse. Aber es gibt auch Klienten, die es wirklich nur aus Investmentsicht machen, um das Portfolio, das sie ohnehin bei klassischen Privatbankern mehren lassen, um dieses Portfolio anzureichern. Aber ich bin immer bemüht, deutlich zu machen, die größte Dividende, die ein Kunstwerk spendet, ist nicht der mögliche finanzielle Verkaufserfolg, sondern die Freude, deshalb schließ es nicht weg, sondern lebt mit der Kunst.
Sie sind praktizierender Katholik und noch dazu ein sehr engagierter. Sie sind unter anderem stellvertretender Vorsitzender der päpstlichen Stiftung Centesimus Annus Pro Pontifice und Vorsitzender des Hilfswerks Schwester Petra, das den Orden Dienerinnen der Armen unterstützt. Sie sind Mitglied des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, des Bunds katholischer Unternehmer und vielem anderen mehr. Würden Sie sagen, Ihr Glaube hat Ihnen auch dabei geholfen, mit den Schicksalsschlägen klarzukommen und Frieden zu finden?
In diesem kleinen Achterkreis, eben auch hier auf dem Sofa, hatten wir Pater Josef Schulte, einen Franziskaner, die über Jahrzehnte hier die Kirche in St. Ludwig geleitet haben, zu Gast. ab und zu holen wir uns dann in diesem Kreis Referenten und meine Freunde nach dem Motto, ja, der Ruschel, das ist so ein strammer Katholik, wie man ja glauben könnte, wenn man all das liest, was sie gerade vorgetragen haben, der ist so ein strammer Katholik, wenn da jetzt ein Franziskanerpater kommt, dann wird das Hardcore-Katholizismus. Und wir haben in dieser Runde 2 Stunden mit Pater Josef nur eine Frage miteinander erwogen, warum ist den Menschen heute das Lachen vergangen? Die können noch grölen, sie können noch grinsen, aber so ein Lachen, das von Herzen kommt, das sieht man immer seltener. In dieser Runde, und das war eben kurz nach diesem doppelten Schicksalsschlag, Kunst weg und Firma weg, habe ich mutig bekannt, ich kann immer noch lachen. Warum kann ich immer noch lachen? Und haben uns dann mögliche Kraftquellen angeschaut. Und für mich ist Christus eine Kraftquelle, weil ich zutiefst glaube, dass er mich erlöst hat in meiner ganzen Malaise, mit meinen ganzen Macken, theologisch gesprochen Sünden, so wie ich nun mal bin, hat er mich erlöst. Und ich kann mit ihm befreit leben, mit ihm befreit durchs Leben gehen. Er gehört für mich ganz wesentlich zu dieser Gemeinschaft, mit der ich durchs Leben gehe. Das sind nicht nur Menschen, das ist auch Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, der mit mir, der mit uns allen durchs Leben geht. Wir merken es nur oft nicht, dass er mitten unter uns ist und werden damit zu Emmaus-Jüngern, die nicht wissen, dass er mitten unter uns ist. Aber dann gibt es doch immer wieder Situationen, und das passiert mir auch oft, dass ich nicht so ganz nah ihm bin, wo er mir die Augen öffnet. Ich bin doch da. Warum hast du Angst? Ich bin doch bei dir. Ich trage dich doch. Und aus dieser Überzeugung heraus kann ich lachen.
Nun war aber der Verlust der Kunstsammlung und des Unternehmens gar nicht das Härteste in Ihrem Leben. Sie haben auch noch eine Tochter verloren, 1 von 4 Kindern, eine hochbegabte Neuro- und Intelligenzforscherin, die sich im Februar 2022 selbst das Leben nahm. Wie kann man damit klarkommen oder ist es überhaupt möglich?
Dieses Gespräch über das Lachen fand am Vortag statt mit dem Franziskanerpater, mit meinen Freunden. Und Mariana, meine Tochter, die hier in Berlin an der Humboldt kurz vorm Abschluss ihrer Promotion stand, wie ich regelmäßig zwischen Berlin und Oelde im Münsterland, wo wir herkommen, gependelt ist. Die hatte sich ein Wochenende ausgesucht, wo keiner zu Hause ist. Und meine Frau war in München, wo Teil unserer Familie lebt. Und als wir dann ankamen, meine Frau hat sie als erstes gesehen, am Tag darauf, da war sie tot und hatte das, wie wir erfahren durften, über lange Zeit geplant. Mehrere Menschen aus ihrem Umfeld wussten davon. Nicht die Eltern, nicht die Geschwister. Aber auch mehrere katholische Geistliche. Ihr Doktorvater, Freunde, beste Freunde. Und als wir dann abends zusammenkamen, nachdem wir sie gefunden hatten mit zwei Seelsorgern, mit einem hatte sie sich sehr intensiv vorbereitet darauf, mit Freunden, die das hörten und gleich kamen, wir in Oelde zusammensaßen. Da wurde der Schmerz zugelassen. Wir sind ins Gespräch gegangen. Ich habe ganz viel gelernt in kürzester Zeit über Menschen, die unter diesem Druck stehen, dass es für manche eine große Befreiung sein kann, wenn sie diesen Entschluss gefasst haben. Und dass Mariana, so wurde mir dann von Menschen, die sie in den letzten Tagen erlebt haben, erzählt, dass Mariana diese erlösende Befreiung von all ihren psychischen Lasten zum Ausdruck gebracht hat. Am Ende des Gespräches, und wir waren Stunden zusammen, haben miteinander gebetet und diskutiert und gesprochen und geweint, habe ich dann erzählt, was mir am Vortag hier mit meinen Freunden passiert ist. Und ich war selber überrascht, wie wir nicht gelacht, aber dann doch geschmunzelt haben aus dieser Perspektive auf diesen erneuten Schicksalsschlag. Die Freunde kamen alle in den Tagen und die Trauer dann zuzulassen, aber es auch aus der Perspektive des Menschen zu sehen, der diesen Entschluss gefasst hat, das erleichtert mich bis heute. Und Mariana war wie ich ganz und gar davon überzeugt, dass uns die Erlösung geschenkt ist. Ganz spannend war auch, dass manche, wir waren dann hinter, glaube ich, 8 Mann an dem Abend zu Hause bei mir, auch aus ihrer eigenen Perspektive es als sehr befreiend erlebt haben, wie wir darüber gesprochen haben. Und haben auf Empfehlung des Geistlichen, der Mariana in den Wochen vorher begleitet hat, uns entschieden, mir war das gar nicht so klar, dass das unüblich ist, uns entschieden, die Umstände ihres Todes auch ganz deutlich nach außen zu tragen. In der Todesanzeige, in den Gesprächen. Mein Jugendkaplan, der mich bis heute begleitet, der rief mich dann an und sage, Thomas, so eine Anzeige habe ich noch nie gelesen. Ihr kehrt das ja gar nicht unter den Teppich. Und ich sage dir aus meiner seelsorgerischen Praxis, das ist der einzige Weg, wie man damit seinen Frieden finden kann. Dass man es offen ausspricht, trauert mit anderen. Und diese Dialogbereitschaft, die hat dazu geführt, dass mich Menschen bis heute ansprechen und sagen, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, mein Kind hat ganz ähnliche Probleme, depressiver Art, hat sich das Leben genommen, steht an dieser Grenze, was soll ich tun? Und ich kann mit niemandem drüber reden. Und jetzt kann ich mit dir darüber reden. Sie sagen, es ist das Schlimmste, und ich glaube, dass man das so sagt, dass es nichts Schlimmeres gibt, als das eigene Kind zu verlieren. ich glaube, vielleicht auch gerade durch diese sogenannten Schicksalsschläge in meinem Leben, die wir gerade besprochen haben, dass es mir heute gelingt, gar nicht mehr in diesen Kategorien des Guten und des Schlechten, dessen, was man will, erhofft und erwartet und auf jeden Fall vermeiden möchte, was auf keinen Fall passieren darf, was ganz, ganz schlimm ist. Und wenn das passiert, dann kann ich selber nicht mehr ruhig leben. Das hat mir mal ein Vater einer gefährdeten Tochter gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen, ob ich das ertragen, ob ich das überleben werde, wenn. Ich bin heute an einem Punkt, dass ich mir sage, dass dieses Einteilen in Kategorien, dies soll bitte passieren und das auf keinen Fall, dass dies dem Leben widerspricht, unserem Glauben widerspricht und einem Gebet, das die meisten von uns ja täglich sprechen, Vater unser, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe heißt eben nicht, dass das Leben so läuft, wie ich, Thomas Rusche, es mir vorstelle und erhoffe, mit einer prosperierenden Firma, einer blühenden Kunstsammlung, herzlich fröhlichen Kindern, die voller Optimismus und Freude in die Zukunft schauen. Dein Wille geschehe. Und in dem Sinne ist das, was ich erleben musste, etwas, was ich erleben durfte, um zu verstehen, was diese schnell gesprochenen, dahingesprochenen Worte, dein Wille geschehe, wirklich bedeutet.
Sie haben gesagt, dass es Menschen gab, die davon wussten, Sie und Ihre Frau nicht. Die erste Frage, die sich mir aufdrängt, ist, ja, wenn man davon wusste, warum hat niemand versucht, das zu verhindern? Und warum wussten Sie nichts davon?
Diese menschlich naheliegende Überlegung hat mich, meine Frau, natürlich auch gleich getroffen. Denn niemand fühlt sich dem eigenen Kind so nah wie die Eltern. Und genau das ist der Grund, so haben erfahrene Seelsorger uns noch an dem Abend, als wir Mariana gefunden hatten, aufgeklärt und in unserer Erschütterung aufgefangen, dass Menschen eben genau das nicht tun, sich dann den Eltern offenbaren. Oder differenzierter wurden wir aufgeklärt. Es gibt den Menschen, der mit der Äußerung, sich umbringen zu können, im nahen Umfeld etwas verändern will. Er will wachrütteln, in der Hoffnung, dass sich dann in diesem Falle im Familiengefüge etwas ändert. Der geht dann natürlich den Weg und möchte gerade die engsten Menschen in seinem Beziehungsgewebe ansprechen. Und es gibt den anderen Typ, der meint es ernst, der will es wirklich, weil er nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen ist, das ist mein Weg. Und der informiert dann seine Eltern, seine Geschwister nicht. Das habe ich versucht zu verstehen und das ist sehr mühsam zu verstehen. Wer mir dabei am meisten geholfen hat, ist Mariana selber. Denn ich glaube, sie heute noch besser zu verstehen als zuvor. Ich habe sie in meinem Leben ganz bei mir. Ich wusste, wie auch meine Frau, um psychische Probleme seit der Jugend, wo wir, bis sie volljährig wurde, Teil des therapeutischen Systems waren, Familientherapie, sich gemeinsam zu unterhalten. Und sie hat großen Wert darauf gelegt, mit ihrer Volljährigkeit die Schritte alleine zu gehen. Sie hat in Psychologie studiert, den Magister gemacht, weitergearbeitet an Gehirnforschungsfragen, Fragen der Belastungen hochintelligenter Menschen, war dort auch in entsprechenden Arbeitskreisen und hat aufgrund ihrer Intelligenz so die üblichen Lebensstufen nach der Volljährigkeit, bestes Abitur, hervorragenden Uni-Abschluss. Sie hat das alles gut gemeistert und gerade mir, aber auch meiner Frau immer wieder deutlich gemacht, was habt ihr denn? Ich werde damit gut fertig. Jetzt schenkt mir doch Vertrauen. Um nicht zu sagen, jetzt lasst mich doch in Ruhe. Ich möchte mein Leben leben. Und ich glaube, dass Eltern in so einer Situation, in so einer Beziehungsdynamik freigeben müssen und nicht in ständiger Sorge leben dürfen. Denn diese Sorge macht dann das Beziehungsmiteinander noch enger, noch korsettmäßiger. Diese Freiheit haben wir Mariana geschenkt. Sie war monatelang in Bangkok beispielsweise als Praktikum. Sie hat ihr Ding gemacht.
Es gibt viele Menschen, die, wenn sie ein Kind früh verlieren, auch ihren Glauben verlieren. Und es gibt noch mehr Menschen, die genau so etwas fürchten. Was würden Sie sagen, wer oder was war jetzt bei Ihnen das Entscheidende, dass Sie da offenbar gar nicht in die Gefahr kam?
Also ich weiß nicht, ob ich aus der Gefahr raus bin. Es gibt Freunde, die mir zurufen, Thomas, pass auf, du hast das bisher alles nur verdrängt und irgendwann wird das in deinem Unterbewusstsein so gären, dass das noch hochkommt. Aber ich selber spüre deshalb keinen unverdauten Rest, weil ich all das, was ich nicht verstehe, Gott anheimstelle, dein Wille geschehe. Das ist wirklich der Schlüssel für mich. Aber ich denke, jeder ist da auf eine andere Weise gefährdet. Den Vater, der sich um seine Tochter Sorgen macht und mir sagte, ich weiß gar nicht, ob ich mit einem solchen Schicksal fertig würde. Dem habe ich empfohlen, warte nicht, sondern gehe jetzt schon ins Gespräch mit einem Therapeuten, damit du nicht irgendwann ganz alleine dastehst. Und dein Wille geschehe, ist nicht nur ein Gespräch mit Gott, sondern auch ein Gespräch mit all den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und wenn ich jetzt so konkret und direkt, wie Sie mich fragen, Antwort gebe, es war diese ganz intensive Begegnung mit den Freunden und den Seelsorgern, die hat begonnen, als wir Mariana gefunden haben, haben wir mit ihr und bei ihr in ihrem kleinen Zimmerchen so 6, 8, 10 Menschen gebetet und aus diesem Gebet heraus uns gesammelt und versammelt und dann Stunden miteinander verbracht. Und diese Stunden des Gespräches mit verständnisvollen, wohlmeinenden Freunden in der Begleitung von 2 Seelsorgern war mit Sicherheit ein Gottesgeschenk in dieser Situation. Das war Gottes Hand, die er uns gereicht hat.
Ich muss noch mal nachfragen, weil das könnte man missverstehen. Also dein Wille geschehe meint ja nicht, dass ihre Tochter sich suizidiert hat, war Gottes Wille, sondern das, was danach geschah. Also andernfalls müsste man ja fragen, wenn sie es doch so gemeint hätten, wie könnte Gott gut sein, wenn er die Selbsttötung eines Menschen wünscht.
Gut, so habe ich es natürlich nicht gemeint, sondern zunächst einmal ist der Mensch zur Freiheit berufen. Gottes Wille ist, dass wir frei leben. Und wie Johannes Burs es mal formuliert hat, der ehemalige Spiritual des Borromeums in Münster, er führt uns des Weges, den wir gewählt haben, den wir in Freiheit gehen. Dann bin ich auf das, was Sie gerade nachfragen, nämlich wie soll ich das beurteilen? Wie soll ich aus einer göttlichen Perspektive beurteilen, was meine Tochter getan hat? Diesen Gedankenweg bin ich nicht gegangen. Ich weiß, dass Mariana mit dem Geistlichen über solche Dinge gesprochen hat, von der Frage, kriege ich überhaupt eine katholische Beerdigung? Bis hin, was wird Gott zu mir sagen, wenn ich da oben anklopfe? Dass sie sich das sehr wohl gefragt hat. Und mir sagten Menschen, ja, bei uns früher im Dorf, wenn sich da eine das Leben nahm, daraus folgte eine moralische Sippenhaft. Was muss denn in deiner Familie wohl los sein? Und wir wurden alle schräg angeschaut. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund haben Menschen, wenn sie einen solchen Schicksalsschlag erleben, die Neigung, es unter den Teppich zu kehren und es nicht öffentlich zu machen. Weil es zu Nachfragen kommen könnte, die man lieber nicht beantworten will. Und auch das war die befreiende Erkenntnis dieses Abends. Zieht euch nicht in das Schneckenhaus zurück, sondern geht raus und teilt euren Kummer, teilt euren Schmerz mit den anderen und seid transparent, seid dialogisch. Und das ist dann vielleicht wirklich die Antwort auf Ihre Frage, wie kannst du denn damit umgehen? Ich kann damit umgehen, weil ich im Dialog, in der Communio, in der Kommunikation mit anderen ganz viel Solidarität, Unterstützung in Worten, in Taten, in Gesten erlebt habe. Und das ist vielleicht bei all den Schicksalsschlägen, wo ich Gott sei Dank gar nicht weiß, was die Menschen alles hinter meinem Rücken erzählen, weil sie es ja hinter meinem Rücken erzählen, das ist bei all den Schicksalsschlägen das intensivste Erlebnis, diese Unterstützung zu spüren, weil wir gemeinsam unterwegs sind. Und vielleicht das größte Geschenk im Leben, aufzumachen für diese Gemeinsamkeit, für den gemeinsamen Weg. Raus aus der Konkurrenz des Wettbewerbs, immer besser zu sein, immer schöner zu sein und hin zum Miteinander. Und gerade in dieser kleinsten Zelle des Gesellschaftlichen, der Familie. In unserer Familie hat das einen solchen Schub ausgelöst, des noch enger Zusammenstehens in der Nachbarschaft und eben auch im Freundeskreis. Und das alles wäre natürlich nicht möglich, wenn wir es unter den Teppich gekehrt hätten. Denn dann wäre nur gemunkelt und geschielt worden. Aussprechen, aushalten, reingehen in den Schmerz, Gottvertrauen und im Gespräch gemeinsam die nächsten Schritte tun. Da fällt mir, wo das Buch hier liegt, Mutter Petra, ein Satz, ein Gedanke ein, den sie, glaube ich, von Newman gelernt hat. Ein Schritt genügt. In dieser Welt, in diesem Leben, da passieren so viele unabwägbare Dinge. Ein Schritt genügt. Immer wieder einen Schritt gehen. Mit Gottvertrauen gehen. Gerade wenn es knüppeldick kommt und scheinbar alles anders wird. Ja, es wird mit jedem Schritt immer wieder alles anders. Ein Schritt genügt. Und vertrau dabei, dass du ihn nicht alleine gehst. Diesen einen Schritt.
Ich da mal einhaken darf. Ich muss vorwegschicken, ich verstehe nicht viel von Kunst, aber während unseres Gesprächs und auch jetzt nochmal habe ich mehrfach an die Hiob-Gemälde von Marc Chagall gedacht. Hiob, dieser trotz allem erfahrenen Leid, gottergebene Mann des Alten Testaments. Ist das eine Figur, mit der Sie was anfangen können, mit der Sie sich vielleicht sogar identifizieren können?
Also ich kann damit etwas anfangen. Und natürlich haben mehrere Menschen, weil es nun mal so nahe liegt, mich auch darauf angesprochen. Und ich denke, die Quintessenz, was auch immer passiert, Gott ist mit dir, verliere den Glauben nicht, unterwerf dich nicht den Maßstäben dieser Welt, befreie dich davon. Und vielleicht ist gerade dann, wenn alles so gut läuft, wie ich es geschäftlich erlebt habe, wie ich es mit der Kunstsammlung erlebt habe, wie ich es mit Bilderbuchkindern erlebt habe, vielleicht ist gerade dann, wenn alles scheinbar so gut läuft, das Risiko groß, dass man das auf einmal zum neuen Maßstab setzt. Das Prosperierende, das Wachsende, das Gelingende. Es muss alles immer größer und besser werden. Und davor und davon bin ich befreit. Und das ist vielleicht auch bei Hiob zu lesen, sich zu befreien von den Dingen, die in dieser Welt Reichtum bedeuten. Und zu verstehen, dass alles nur einen Sinn hat. Das ist jetzt 7 Jahre Jesuitenprägung ad majorem Dei gloriam. Das war bei uns an jedem Beichtstuhl eingeritzt. Zu hören, Ehre zum Ruhme Gottes. Und wie kriege ich das jetzt in mein Leben rein? Wie kriege ich solche großen Worte, die irgendwo an Kirchenfassaden gemeißelt sind, runtergebrochen in mein Leben?
Und was würden Sie antworten?
Gut, manchmal bedarf es solcher Schicksalsschläge, um frei zu werden. Und zum anderen bedarf es der täglichen Routine. Wenn wir so oft wie die Emmaus-Jünger mit einem grundsätzlichen Glauben so leben, als wäre Christus nicht mit uns unterwegs. Wenn wir so selten die Emmaus-Momente haben, dass uns die Augen aufgehen, weil wir erkennen, es ist doch Christus in unserer Mitte, der da gerade das Brot bricht, dann hat das viel mit einer fehlenden, ich sag bewusst, Routine, Glaubensroutine zu tun. Man könnte sagen, einer Glaubensübung zu tun. Ich war mit Mariana in Indien, eine Nachbarstochter in Oelde. Schwester Petra Mönnichmann hat dort parallel zu Mutter Teresa in den großen Städten, meine Mutter Petra auf dem Lande einen katholischen Frauenorden gegründet, heute über 600 Nonnen. Und da sind wir sehr schnell, morgens um 5 Uhr darf man dann aufstehen, wenn man mit den Klosterschwestern zusammen sein will, da sind wir sehr schnell in eine tägliche Routine reingeraten, reingekommen. Und die leben nun kein beschauliches, kontemplatives Leben, sondern sind total engagiert für die Ärmsten der Armen, bereiten sich mit ihrem Morgengebet, mit der Messfeier, mit vielen täglichen Momenten vor auf die großen Herausforderungen des Armendienstes. Und ich denke, uns Christen ist diese meditative Übung verloren gegangen. Es reicht ja inzwischen vielen nicht mal mehr zum sonntäglichen Gottesdienst. Warum auch? Wenn man brunchen kann und sich alle anderen Freizeitdinge am Wochenende vornehmen könnte. Das heißt, dieser Glaubensvollzug, morgens mit dem ersten Atemzug Gott zu danken, dass ein neuer Tag beginnt und mit der letzten Reflexion auf den Tag zu schauen, was ist mir heute gelungen, was ist mir misslungen, sich einen persönlichen Gebetsschatz zulegen oder gerade zu sitzen und den Rücken nicht zu verkrümmen, bewusst ein- und auszuatmen und in deinem nächsten Schritt vielleicht mit dem bewussten Atemzug auch ein Gebetswort verbinden. Diese urchristlichen Formen, sich immer wieder für Gott zu öffnen und bereit zu sein, ihm nahe sein zu wollen und dann zu spüren, er ist mir doch nahe, weil ich mich öffne, weil ich meine Augen aufmache, sehe ich ihn auf einmal. Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren auch verstärkt lernen durfte, weil ich mir entbunden der Verpflichtungen im Unternehmen eben morgens nicht mehr als erstes auf die Umsätze schaue, die wir gestern gemacht haben. Das heißt, dieses anspruchsvolle kapitalistische Hamsterrad ist auch ein Zeitfresser, ist auch ein Aufmerksamkeitsfresser. Umso bewusster darf ich mich fragen, wie ich nicht nur irgendwann mal in der schönen Urlaubszeit abschalte, wie ich jeden Tag abschalte, aus diesem Hamsterrad aussteige. Und die kleinste Einheit des Ein- und Aussteigens ist für mich der Atemzug, der mir jederzeit, auch in schwierigen Gesprächen und Verhandlungen, ermöglicht, ganz bei mir zu sein. Und der mich, Dialoggemeinschaft, wir sind gemeinsam unterwegs, mit allem und mit allen verbindet. Wir atmen alle die gleiche Luft.
Also ich habe gelernt, mit etwas Frieden machen erfordert Offenheit, Dialogbereitschaft, Abschied nehmen von Erwartungen und dadurch auch frei werden. Herr Professor Rusche, danke, dass Grandios bei Ihnen sein durfte.
Danke für das Gespräch, Herr Ritter. Vielen Dank.
Liebe Grandios-Freunde, das war Grandios zu Gast bei dem Philosophen, Unternehmer und Kunstsammler Professor Dr. Dr. Thomas Rusche. Alles über Grandios und die gleichnamige Stiftung finden Sie im Internet unter www.grandios.online. Bleiben Sie uns gewogen und machen Sie es gut. Wir versuchen das nämlich auch.
Grandios. Ihr Podcast mit Tiefgang wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Bis zum nächsten Mal.